Das ist quasi meine beste Stelle, die ich im Laufe meines Berufslebens jetzt haben konnte. Das ist eine wertvolle Arbeit, weil wir die Familien so nehmen, wie sie sind, weil wir Angebote machen können und wir kriegen einfach wahnsinnig viel zurück. Die Familien, die zu uns kommen, sind einfach immer auch dankbar. Die brauchen uns.
Ja, so begeistert erzählt Judith Rubröder vom ambulanten Hospiz für Kinder und Jugendliche St. Martin in Stuttgart von ihrer Arbeitsstelle dort, wo sie Kinder und Jugendliche begleiten, wenn in der Familie ein Familienmitglied schwer krank oder sogar gestorben ist. Lebensnah in schweren Zeiten, Hospizdienste für Kinder, Jugendliche und Familien, darum geht's in dieser Ausgabe von Alpha und Omega mehr als du glaubst in der nächsten halben Stunde. Mit dabei ist auch Horst Jenne, er engagiert sich als Ehrenamtlicher beim häuslichen Kinder- und Jugendhospizdienst in Kirchheim-Teck im Kreis Esslingen, wo es auch vor 25 Jahren den ersten ambulanten Hospizdienst für Kinder gab. Herr Jenne besucht einmal pro Woche Michael Oliver, der im Rollstuhl sitzt. Und Horst Jenne und Judith Rubröder erzählen sehr lebendig und anschaulich von ihrem Einsatz für Familien. Hört gerne rein. 25 Jahre gibt es die Kinder- und Jugendhospizdienste der Malteser in Baden-Württemberg. Inzwischen, wir haben es ja gerade gesehen. Was die Arbeit so wertvoll und wichtig macht, das wollen wir jetzt noch vertiefen mit zwei Studiogästen. Horst Jenne engagiert sich als Ehrenamtlicher beim häuslichen Kinder- und Jugendhospizdienst in Kirchheim-Teck im Kreis Esslingen, wo es auch vor 25 Jahren den ersten ambulanten Hospizdienst für Kinder gab. Herr Jenne besucht einmal pro Woche Michael Oliver, der im Rollstuhl sitzt. Herzlich willkommen, Herr Jenne. Neben ihm sitzt Judith Rubröder. Sie leitet das ambulante Hospiz für Kinder und Jugendliche St. Martin in Stuttgart und gehört zum katholischen Hospiz St. Martin in Stuttgart-Degerloch. Warum, Frau Rubröder, braucht es denn eigentlich ein eigenes Angebot für Kinder und Jugendliche?
Kinder und Jugendliche sind einfach auch betroffen, wenn es um Krankheit, Sterben, Tod geht. Egal, ob ein Geschwisterkind erkrankt ist oder eben ein Erwachsener in der Familie schwer erkrankt ist. Und Kinder gehen damit um. Und was wir Erwachsenen oft gerne denken wollen, dass die das nicht so mitkriegen, dem ist nicht so. Sie kriegen alles mit. Und genau darum wollen wir uns kümmern, dass die ihren eigenen Raum haben für das, was sie selbst an Gedanken, Ängsten, Sorgen haben, wenn es um dieses Thema geht.
Inzwischen gibt es dieses Angebot für Kinder und Jugendliche seit genau 25 Jahren. Wir schauen mal auf eine Karte. Da sind die Angebote in Baden-Württemberg verzeichnet von den Maltesern. Ja. Das geht vom Norden in Wertheim bis an den Bodensee nach Friedrichshafen. Beziehungsweise, das sind also Angebote der Malteser, beziehungsweise in Kooperation mit den Maltesern. Genau. Gibt es noch mehr Anbieter in Baden-Württemberg?
Genau, es gibt deutlich mehr Anbieter in Württemberg. Es gibt eigentlich keine Region in Baden-Württemberg, die keinen ambulanten Kinderhospizdienst hat. Es sind die Caritas ist mit drin, die Diakonie ist mit drin, es gibt Stiftungen, es gibt Vereine, es gibt unglaublich viele Träger, die da sich engagieren. Die Malteser sind allerdings federführend in Baden-Württemberg, das ist so.
Reicht das oder ist die Nachfrage größer als das Angebot?
Dadurch, dass die ambulanten Dienste tatsächlich in allen Regionen vertreten sind, ist das erstmal ausreichend. Ich denke, es gibt andere Dinge, die viel nötiger wären, wo die Familien darauf angewiesen sind.
Herr Jenne, Sie haben vor 4 Jahren begonnen beim Hospizdienst und Sie besuchen einen Jungen, der im Rollstuhl sitzt, dessen Vater schwer herzkrank ist. Ja. Wie sind Sie zu der Aufgabe gekommen damals?
Ja, vor 4 Jahren ging ich in Rente. Ich war jahrzehntelang Sportjournalist mit dem VfB auf der ganzen Welt unterwegs. Mhm. Zum Schluss war ich dann Journalist für alles Mögliche. Und nach dieser aktiven Laufbahn habe ich überlegt, auf dem Sofa kann ich nicht sitzen, also musst du irgendwas Soziales. Da ich so ein soziales Herz habe, habe ich gesucht. Ich hatte jahrelang 2 ältere Männer im Seniorenheim betreut, die sind beide gestorben und dann war die Frage. Und ich schlage eines Tages Tageszeitung auf und da steht eine Annonce vom Kinder- und Jugendhospiz in Kirchheim und die machen eine Ausbildung. Und ich habe mich spontan entschieden, da mitzumachen. Und das war eine sehr gute Entscheidung.
Was unternehmen Sie mit dem Jungen, den Sie da besuchen?
Also ich bin Ehrenamtlicher im Kinder- und Jugendhospiz, das von den Malteser getragen wird und von der katholischen Kirche in Kirchheim. Mhm. Und beiden Trägern nochmal danke, weil es ist ein wichtiges Thema. Und auch Ihnen hier allen ein Dankeschön, dass Sie sich so einem wichtigen Thema widmen, weil das ist ein Thema, wo ich finde, in unserer Gesellschaft viel zu kurz kommt. Es wird über alles Mögliche geredet, auch über Sexualität heute ganz frei, aber über Sterben und Tod und jeder weiß, dass er sterben muss. da wird ganz selten geredet. Danke für die Einladung. Ich bin gern hier.
Was machen Sie mit dem Jungen, den Sie da besuchen? Was unternehmen Sie da?
Ich bin einmal in der Woche für 2,5 Stunden oder 3 Stunden manchmal. Und am Anfang habe ich gedacht, wie kann ich den Jungen bespaßen? Aber so ist nicht gelaufen. Weil ich habe gemerkt, der Junge sagt, wo es lang geht. Er sagt selber, ich bin der Chef hier und so ist es. Ich habe ihn zum Chef gemacht und er sagt, was wir machen. Und er hört gerne CDs. Im August, wenn es draußen 30 Grad hat, dann hören wir Weihnachtslieder. Und er ist völlig begeistert. Und er hat eine Lieblings-CD von Peter Alexander, Weihnachtslieder, freudig. Und er kennt die CD, das sind 16 Lieder, die kann er alle hintereinander aufzählen. Und wenn ein Lied gespielt wird, dann sagt er den Text, der jetzt kommt. Also unwahrscheinlich. Wir lesen gern viel. Entweder lese ich ihm vor oder er liest mir vor. Er spielt unheimlich gern Monopoly, aber nach seinen Regeln.
Okay.
Und ihm ist es auch völlig egal, ob er gewinnt oder nicht. Am besten ist es, wenn irgendwelche Figuren am Boden sind und ich muss dann nach den Figuren gucken. Mhm. Ja, weil er ist nicht so mobil und da, genau.
Sitzt im Rollstuhl.
Genau. Mhm. Dann, wenn schön Wetter ist, gehen wir raus und ja. Mit ihm rauszugehen, ist einfach ein Erlebnis, weil er begrüßt jeden, der ihm entgegenkommt und fragt, wie geht's Ihnen? Wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, auch wenn Montag ist, das ist ihm egal. Mhm. Der Michael ist für mich ein Sonnenschein, ja. Mhm. Er lebt im Hier und Jetzt und ich glaube, da können wir anderen Menschen oder ich kann da viel drüber lernen. Ja, er denkt nicht, was war gestern, was kommt morgen, was habe ich für Sorgen und die Sorgen in der Familie sind groß. Sondern er freut sich einfach an ganz einfachen Dingen. Und das sollten wir wieder lernen, dieses Freuen und Staunen.
Sie lassen sich jetzt auch zum Hospizclown ausbilden. Ja. Wir haben da mal ein Foto von dieser Clownsgruppe, die es da im Kreis Esslingen gibt. Was lernen Sie da? Und passt das eigentlich zusammen? Also Clown sein bei einem doch ja eher traurigen Thema, sage ich erstmal.
Ich habe sogar meine rote Nase mitgebracht. Mhm. Wir haben auch rote Nase. Wie die Clowns im Zirkus. Aber wir sind keine Zirkusclowns, sondern wir gehen auf die Kinder oder Jugendlichen ein, was die möchten. Mhm. Und wir gehen immer zu zweit in eine Familie. Und ja, dass man sich auch ergänzen kann. Und gucken, was dran ist. Was will das Kind oder das Jugendliche? Was ist dran? Mhm. Und da entstehen aus der Situation raus einfach Dinge, ja, da wird unheimlich viel gelacht. Das ist eine intensive Zeit. 1 Stunde ungefähr. Und ja, da geht es einfach ab. Und ich habe das schon selber erlebt und das hat mich animiert, das selber zu machen. Die Ausbildung, die ist sehr umfangreich, 1 Jahr. Mhm. Nächstes Jahr bin ich fertig und wenn Not am Mann ist, dann bin ich auch bereit, als Clown in die Familie zu gehen.
Mhm. Ja, schön.
Neue Erfahrung, ja.
Also ein Ehrenamt, das Sie ausüben. Frau Ruhbröder, Sie bilden als hauptamtliche Koordinatorin auch Ehrenamtliche aus. Ja. Wen suchen Sie für solche Aufgaben?
Letztendlich jeden, der sich für die Aufgabe angesprochen fühlt. Das ist zugegebenermaßen gerne so wie bei dir, Horst, wenn man am Ende des Berufslebens ist, dass man nochmal überlegt, was möchte ich tun. Mhm. Aber zunehmend interessieren sich Menschen während ihres Berufsalltags auch für eine sinnvolle Aufgabe. Und das ist so. Und es gab Zeiten, da war es mühsamer, tatsächlich ehrenamtlich Interessierte zu finden. Im Moment finde ich, ist es unglaublich, dass vor allem auch junge Leute sich für diese Arbeit interessieren. Das ist toll, weil die auf einer ganz anderen Augenhöhe mit Kindern und Jugendlichen dann natürlich auch im Kontakt sein können, als wenn das Menschen sind wie ich, die schon graue Haare haben. Das ist toll, tatsächlich.
Stehen dir gut die graue Haare.
Oft heißt es ja, Ehrenamt ist schwierig, man findet keine mehr, Vereine klagen oft. Wie ist es bei Ihnen?
Ja, also für unseren Dienst gesprochen, wir haben ausreichende Ehrenamtliche, wir qualifizieren gerade und da sind mehr als genügend dabei. Wir konnten nicht alle nehmen, die sich jetzt für den Kurs interessiert haben und das ist einfach eine schöne Situation, die wir gerade haben. Ja.
Die Begleitung von solch einer Familie kann ja auch mehrere Jahre dauern. Ja. War Ihnen das bewusst, Herr Jenner, als Sie sich da entschieden haben, da mitzumachen?
Nee, am Anfang habe ich das nicht erwartet. Ich betreue jetzt den Michael 2,5 Jahre. Der Michael kann mit seiner Behinderung, er ist geistig und körperlich behindert oder eingeschränkt. Nee, für mich ist er nicht eingeschränkt. Also ich glaube an den großen Gott, für den gibt es keine behinderten Menschen. Das sind alle Menschen würdig und wichtig. Und ob jetzt ein Handicap da ist oder nicht. Und für mich ist dieser Michael auch nicht behindert. Der ist einfach anders. Und er hat autistische Züge, wo ich staune. Der hat ein Gedächtnis wie, da bin ich unfassbar. Ja. Er hat ein Deutschlandspiel mit 60 oder 70 Fragen. Wo ist die Lorelei, wo steht der Michel und so weiter, Hofbräuhaus. Und da sind auf jeder Karte drei Antworten. Und er nennt von alle 60, 70 Karten die drei richtige. Antworten und die richtige. Wie genial ist das? Das ist für mich, ja.
Sie haben schon angesprochen, die Ausbildung zu so einem Job, so eine Aufgabe dauert eine ganze Weile. Bis zu 100 Stunden muss man sich da qualifizieren. War es das wert?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das war so eine wichtige Entscheidung für mich. Also ja, habe ich keine Sekunde daran gezweifelt, dass die Entscheidung falsch sein könnte. Das war, ja. Ich bin am richtigen Platz. Genau.
Sie machen es hauptamtlich, die Aufgabe. Sie gibt Ihnen sicherlich auch einiges, oder?
Ja, total, total. Das ist quasi meine beste Stelle, die ich im Laufe meines Berufslebens jetzt haben konnte. Das ist eine wertvolle Arbeit, weil wir die Familien so nehmen, wie sie sind, weil wir Angebote machen können und den Weg mit den Familien gehen. Wir sind dann nicht die Weggeber oder die Vorgeber, was passiert, sondern wir hören, wo seid ihr, wo steht ihr, was braucht ihr? Und können da schauen, was bieten wir an, was ist uns möglich, was braucht es im Netzwerk noch dazu. Und das ist einfach eine sehr schöne, komplexe Aufgabe. Und wir kriegen einfach wahnsinnig viel zurück. Die Familien, die zu uns kommen, sind einfach immer auch dankbar. Die brauchen uns.
Aber es ist ja nicht immer leicht, weil in den Familien, ist, wie wir es im Film gesehen haben, vielleicht ist die Mutter gestorben oder ein Kind ist sehr schwer krank und hat vielleicht nicht so eine hohe Lebenserwartung. Wie finden Sie da auch einen Ausgleich bei den schweren Thementagen, die auch kommen?
Also tatsächlich ist so, dass mir hilfreich ist, dass ich nicht mehr ganz jung bin und schon viel erlebt habe und weiß, das ist nicht meine Familie, das sind nicht meine Kinder, die hier betroffen sind, das ist die Familie. Es ist aber, so wie Sie sagen, total wichtig zu gucken, wo habe ich meinen Ausgleich und den habe ich, das habe ich gelernt, ich bin gern draußen, ich bin unterwegs, die Natur. Es gibt da ganz viele Möglichkeiten, wo jeder für sich so findet. Das ist aber auch was, was wir auch in den Qualifizierungskursen ganz genau mit den Ehrenamtlichen anschauen, dass wir quasi unsere Kraftquellen angucken, was braucht es, damit man auch in den belastenden Situationen gut durchkommt. Wir haben Supervision, wir machen Fallbesprechungen. Also wir sorgen da auch gut fürs Ehrenamt, aber auch für uns im Hauptamt.
Was für Angebote gibt es für Kinder und Jugendliche bei Ihnen speziell, Frau Ruhbröder?
Genau, also bei uns in St. Martin gibt es jetzt für die Kinder zum Beispiel den Zirkus Martinelli. Das ist ein Zirkusangebot für 3- bis 6-Jährige und dann nochmal eine Gruppe 7- bis 11-Jährige. Wir haben eine Gruppe, die heißt Stein und Feder. Da geht es darum, Stein für das Schwere, was die Kinder alle erleben, Feder für das Federleichte, was sie auch leben sollen, dürfen und auch ein Stück weit wollen natürlich auch. Das hat da Platz. Wir haben eine reine Kindertrauergruppe, die heißt Du fehlst mir. Da wird auf sehr kreative Weise mit den Kindern geschaut, was heißt das, wenn jemand gestorben ist in meinem Leben, der für mich wichtig und wert ist. Wie gehe ich damit um? Wie gebe ich dem Raum? Wie gebe ich dem Gestalt, um dann tatsächlich auch in meinem Leben weitergehen zu können? Wir haben ein Angebot für Jugendliche, das heißt Heartbeat. Heartbeat gehört dahin, dass wenn so eine schwere Krise ist, man oft aus dem eigenen Rhythmus kommt. Heartbeat soll dafür stehen, den eigenen Rhythmus wiederzufinden, seinen eigenen Takt wiederzufinden. Trommeln kann man laut und leise. Da wird auch getrommelt, auch noch andere Dinge, aber da geht es einfach viel um Rhythmus und viel ums Ton, aber dann tatsächlich auch ums Sprechen. Und die Jugendliche unterstellt man ja gern, sie sprechen nicht gerne über sich und ihre Gefühle. Die tun das sehr ausgesprochen.
Die Angebote sind also sehr vielfältig, auch wenn man in Baden-Württemberg weiterguckt. Es gibt Besuche der Ehrenamtlichen. Wir haben hier nochmal ein Foto von der Ostalb zum Beispiel, wo es auch so einen Dienst gibt. Aber es gibt auch ganz außergewöhnliche Angebote, wie ein Segeltaxi. Da segeln dann Familien alle 2 Jahre in Kroatien mit einem großen Segelschiff. Also eine große Vielfalt, so vielfältig, so bunt wie das Leben. Ne?
Das ist unbedingt so. Und genau darum geht es ja, dass wir gucken, was bietet ihr, was bringt ihr mit und wie können wir mit euch umgehen und was können wir euch dazu tun, damit ihr genau das leben könnt. Das ist das Tolle an dieser Arbeit.
Herr Jenne, gibt es auch mal schwierige Situationen bei Ihnen, wenn Sie in die Familie kommen und mit dem Michael was unternehmen?
Ja, klar gibt es die. Die gibt es, glaube ich, in jeder Familie, wo wir aktiv sind. Der Papa von Michael ist schwer herzkrank. Man weiß nicht, wie lange er noch lebt. Und das, ja, also 2,5 Jahre bin ich jetzt in der Familie. Und es ist halt immer wieder ein Thema. Die Mama von Michael ist Ärztin. Und um die Familie zu unterstützen, hat sie sich an den Hospizdienst gewendet. Und da ist so viel Dankbarkeit da, weil in der Familie was passiert ist. Ja. Da wird nicht über den Tod geredet, das wird nie thematisiert, sondern wir lachen unglücklich. Natürlich wird auch mal geweint und wir dürfen traurig sein. Und wir dürfen auch Gefühle zeigen und mitweinen. Aber es wird so viel gelacht. Und ich gehe immer so beglückt nach Hause, wenn ich war.
Dann bräuchten Sie gar keine Ausbildung zum Clown, oder? Sie lachen so schon.
Schon. Ey, Lachen ist wichtig. Ich habe daheim eine Karte stehen im Wohnzimmer, ganz groß und deutlich. Lachen ist die beste Medizin. Und wir sollten einfach mehr lachen. Die Welt, wenn man die Welt anguckt, was da los ist, da ist so viel Leid, so viel Elend, so viel Krieg und so weiter. Aber es gibt immer wieder Momente zu lachen und die sollte man machen. Egal, wo wir sind, im Beruf oder in der Freizeit, in der Familie, bei Freunden. Wir sollten wieder mehr lachen. Ja.
Aber manchmal hört ja beim Geld der Spaß und das Lachen auf. Deswegen jetzt noch eine Frage zur Finanzierung. Wer finanziert denn diese ganzen Angebote?
Tatsächlich ist so, immer dann, wenn in der Familie ein Ehrenamt eingesetzt werden konnte, gibt es eine Refinanzierung über die Krankenkasse, da gibt es eine Rahmenvereinbarung. Aber alles, was wir darüber hinaus tun, und das ist nur ein Teil unserer Arbeit, die wir tun, alle Angebote, nach denen Sie vorhin gefragt haben, all das können wir nur tun, weil wir Spenden bekommen. Alles, was wir in der Trauer tun, ist nur spendenbasiert möglich. Insofern sind wir dringend auf Geld von außen angewiesen.
Und es gibt auch immer wieder Aktionen. Wir haben mal ein Beispiel, ein Foto, da gibt es einen Weihnachtsbaumverkauf in Lippach. Das ist auch auf der Ostalb ein FC Bayern München Fanclub. Jetzt mal Sie als VfB-Fan weghören. Bayern München. Die machen da immer eine Spendenaktion, verkaufen Weihnachtsbäume. Das heißt, solche Spendenaktionen braucht es natürlich auch.
Unbedingt. Und das ist toll, wie kreativ zum Teil Menschen sind, was ihnen einfällt, um uns was zugutekommen zu lassen. Gleichwohl geht es darum, dass man weiß, dass wir da sind und dass wir Gelder brauchen.
Aber wenn das doch auch so wichtig ist, die Arbeit, wie wir es jetzt auch hören, müsste sich da nicht doch was ändern, dass auch die Krankenkassen sagen, also das ist sinnvoll, das zu begleiten und dann auch zu finanzieren?
Also das Begleiten über Ehrenamt, das ist ja das quasi ist, auf eine Art refinanziert, das ist so. Ja, es ist tatsächlich die Frage. Ich glaube, dass die Krankenkasse viel Geld sparen, dadurch, dass wir die Kinder frühzeitig begleiten, sei es im Abschied nehmen, sei es in der Trauer und wahrscheinlich Kosten sparen, die im späteren Leben sehr wohl aufkommen können. Das ist allerdings ein Thema, da sind wir jetzt als Koordinatoren weit weg. Da können wir nur darauf hoffen, dass die Politik beziehungsweise auch so ein starker Player wie die Malteser tatsächlich ihr Ding damit einbringen und das tun sie, dass sich da was verändert.
Ja, danke an die Malteser. Sehr wichtige Einrichtung. Wenn wir die Malteser nicht hätten, was mit ihren vielfältigen Aufgaben. Ich glaube, unsere Politiker ist es gar nicht bewusst, was im Ehrenamt und Malteser und solche DRK und so weiter und so fort. Wir können ja so viel erzählen.
Ja. Aber ich glaube, das hohe Lied aufs Ehrenamt wird schon gerne gesungen, weil ja auch jeder weiß, wie viele sich, ich glaube, jeder Zweite in Baden-Württemberg oder engagiert also noch ja mehr durchaus, engagieren sich zum Beispiel in Baden-Württemberg natürlich sehr vielfältig. Und von daher ist das Ehrenamt sicherlich auch angesehen, aber manchmal ist es natürlich auch viel Ehre oder viel Amt und wenig Ehre. Da gebe ich Ihnen auch durchaus recht. Genau. Da muss man schon gucken. Ja.
Haben Sie recht.
Ja. Wenn Sie einmal die Woche da den Michael besuchen, der im Rollstuhl sitzt und wie Sie sagen, für Sie ja nicht behindert ist, sondern eher behindert wird von anderen.
Ja, genau.
Was müsste sich denn so ändern in der Gesellschaft auch, damit man, ja, wenn man mit so Menschen wie Michael umgeht oder wie man mit ihm umgeht?
Ja, dass solche Menschen, ob jetzt mit Handicaps oder Bettler oder was weiß ich, dass man die als Menschen wahrnimmt und nicht wegguckt. Wenn ich mit dem Michael unterwegs bin draußen, wie viele Leute drehen sich weg, weil sie nicht damit umgehen können.
Ja, und ist tatsächlich noch so. Also dass
es gibt's immer wieder. Und von dem Michael, da können viele Menschen lernen. Ein Beispiel, ich war demnächst beim Bäcker, er wollte zum Bäcker und was er will, das machen wir. Und dann standen wir beim Bäcker in der Schlange, er war sehr geduldig, musste warten, bis alle anderen fertig sind. Und plötzlich sagt er zur Verkäuferin, hallo Verkäuferin, Sie machen hier einen ganz super tollen Job. Und die Verkäuferin, die saß da, die hat gestrahlt wie so ein Honigkuchenpferd. Alle Leute haben ihn angeguckt. Ja, das muss ein Junge, 12 Jahre alt, im Rollstuhl, muss es zeigen, wie es funktioniert, wie wir miteinander umgehen. Das Miteinander, ja. Wir sind am Meckern, am Motzen, am Jammern auf hohem Niveau und wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Aber hier wird so viel kritisiert und gemotzt. Ja. Wir sollten mehr den anderen loben und das Gute hervorheben und das Positive sehen. Das Glas ist halb voll. Für den Michael ist es halb voll, für mich auch immer. Guck die andere Seite an und nicht das Negative. Das ist nicht halb leer, das ist halb voll zum Wohl.
Ja. Aber natürlich ist ja auch so eine schwere Erkrankung, der Tod eines Familienmitglieds, keine leichte Sache. Und ja. Es braucht Trauerprozesse ja. Und so. Würden Sie sagen, dass auch Sterben und Trauern immer noch ein Tabuthema ist und dass man doch nicht so richtig damit umgehen kann und sich nicht traut? Oder wie sehen Sie es?
Also ich glaube, dass es immer noch zu wenig Thema ist. Wir sprechen mehr darüber. Im November ist ja gerne auch Thema. Wir sprechen mehr darüber und gleichwohl ist die Begegnung mit Menschen, die davon betroffen sind, einfach immer noch eine schwierige. Und dann darüber hinaus sich auch noch Unterstützung zu holen und da tatsächlich Wege zu suchen, wie kann ich meinen Weg finden und was brauche ich dafür und vielleicht wen brauche ich auch dafür, um damit klarzukommen. Das ist tatsächlich immer noch ein großes Thema. Und das andere ist, wenn Sie die Trauer ansprechen, wie lange können das im Umfeld die Menschen mit anhören? Irgendwann denkt jeder, und wahrscheinlich haben wir es alle auch schon mal erlebt, jetzt ist es aber mal gut. Ich meine, jetzt ist es ein Jahr her, jetzt ist es überhaupt mal her. Warum kannst du heute Morgen schon wieder nicht in die Schule gehen? Die Mama lebt doch schon eine ganze Weile nicht mehr. Jetzt könnte es doch eigentlich gewohnt sein. So, das ist nach wie vor ein großes Thema. Ja.
Und das könnte man ja auch irgendwo ändern oder etwas Verständnis mehr dafür aufbringen, oder?
Dafür brauchen wir mehr Verständnis,
halt natürlich. Für einen dauert es halt ein Jahr, für andere dauert es 10 Jahre.
Und Trauern bleibt unser ganzes Leben lang, genau. Aber das sind alles so Prozesse. Eigentlich geht es nicht darum, dem nachzugehen, den Raum zu geben. Vielleicht auch mal sich zu trauen, nachzufragen. Wie geht's dir denn? Ich höre dir zu. Man muss keine Lösung haben, aber ich bin da und ich höre dir zu. Das ist eigentlich ganz leicht und trotzdem ganz schwierig, weil man vielleicht auch Dinge hört, die einen auch betreffen. Wir alle werden sterben.
Oder sich ehrenamtlich engagieren, wie Sie es so wunderbar machen. Herr Jenne, Frau Ruhbröder, vielen Dank, dass Sie da waren. Wir sind leider schon am Ende der Sendung. Schön, dass Sie uns erzählt haben. Ja. Vielen Dank. Lebensnah in schweren Zeiten, Hospizdienste für Familien. Das war unser Thema heute bei Alpha und Omega. Sie können die Sendung auch noch mal nachhören als Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel-TV und auf YouTube. Weitere Infos findet ihr unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn ihr Fragen, Wünsche und Feedback habt, schreibt uns gerne an podcast@kipp-radio.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört doch mal rein in Podcast-Folge 134. Da geht es auch ums Thema Familie. Wir sprechen darüber, warum Großeltern für Kinder so wichtig sind.